Herzlich willkommen zu Abends in Alemannia, einer Talkshow mit intersektionalen Perspektiven. Heute hatten wir eigentlich geplant, einen Talk zu haben mit Christina Nadi und Roxana Safarabadi über die Themen migrantisches Ensemble und Rassismus und Sexismus in Theater und Schauspiel. Leider gab es einen Krankheitsfall, kein Corona. Und deswegen konnten die beiden heute leider nicht mit uns talken. Stattdessen haben wir uns gedacht, werden Habibti und ich uns gegenseitig zu dem Thema Dating while Queer of Color interviewen.
Genau, und bevor ich gleich mit der ersten Frage an MC weitermache, möchte ich noch einmal kurz konkretisieren, dass wir mit Queer unsere sexuelle Orientierung meinen und nicht unsere Geschlechtsidentität. Wir positionieren uns beide als cis. Und mit Of Color meinen wir, dass wir beide in Deutschland aktuell von Rassismuserfahrungen betroffen sind und darin aber auch unterschiedliche Erfahrungen machen. Ja, kommen wir jetzt zu unserer ersten Talkfrage, und zwar jetzt an dich.
Ja.
Hattest du ein Coming Out?
Ja, also jein. Ehrlich gesagt, die Story ist nicht so spektakulär und sehr einfach. Ich habe auf jeden Fall einen sehr fröhlichen Moment gehabt. Ich glaube, in meinem Freundeskreis war das ab einem gewissen Zeitpunkt einfach mehr oder weniger klar und nicht so das Thema, was sehr schön war. Und mit meiner Familie war es so, ich saß zu Hause, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt damals und habe mit meiner Mutter Fernseher geguckt. Und zu der Zeit war meine dann auch erste Partnerin sehr häufig bei uns. Und genau, es war aber nicht so, dass wir irgendwie vor meiner Familie wie ein Paar geactet haben, sondern sie war halt einfach viel da. Und irgendwann, genau, war ich mit meiner Mutter vorm Fernseher und so mitten in der Sendung dreht sie sich zu mir und sagt, du, bist du eigentlich mit der zusammen? Und ich drehe mich halt zu ihr und habe so diesen Moment, ich meine, ich wollte das meinen Eltern sozusagen eh erzählen, sobald es sozusagen official ist, so. Also sobald es was zu erzählen gibt, in Anführungszeichen. Und hatte aber trotzdem natürlich so einen gefühlten Herzinfarkt in dem Moment, so dieser kalte Schauer, wenn man so aufgeregt ist. Und meinte dann nur ganz kurz und knapp so, ja. Und dann hat sich meine Mom einfach wieder zum Fernseher gedreht und weitergeguckt. So.
Voll gut, voll unaufgeregt.
Voll, total. Und dann war es so, ja, okay, es war einfach so und also, ja, das war echt schön.
Voll schön. Ich finde vor allem voll schön, dass diese Frage, ob du mit der Person zusammen bist, ja auch bei jeder anderen Person hätte kommen können, sozusagen unabhängig davon, ob das jetzt eine queere Beziehung war oder nicht.
Voll. Es wurde nicht nach meiner sexuellen Orientierung gefragt oder irgendwas hinterfragt. Genau, es wurde einfach nur gefragt, ob ich mit der Person zusammen bin. So. Genau, das war ganz schön.
Ja, und du definierst trotzdem diesen Moment als so einen Moment der klaren Kommunikation auch deiner Queerness gegenüber deiner Mutter.
Ja, würde ich sagen, weil, also ich glaube, in dem Moment war das dann sozusagen klar, es kam keine Nachfragen mehr oder irgendwas. Es war einfach klar, okay, ich bin mit dieser Person zusammen und das ist jetzt Sache. Ja, dementsprechend würde ich das schon so als den Moment meines Coming-outs, also wenn man es Coming-out nennen möchte, betiteln.
Ja, ich finde diese Frage, hattest du ein Coming-out, so interessant, weil sie mir auf jeden Fall vor oft gestellt wird und ich glaube auch ganz vielen queeren Personen vor oft gestellt wird und es auch ganz viele Vorstellungen davon gibt, wie Coming-outs aussehen. Ne? Ja. Es gibt ja so ganz viele Filme darüber zum Beispiel. Und ich aber das Gefühl habe, dass diese Vorstellungen überhaupt nicht an so queeren Lebensrealitäten orientiert sind. Zum Beispiel auch diese Vorstellung von, man tritt heraus und sagt es einmal und dann ist es absolut klar. Und dabei sind wir ja alltäglich mit normativen Vorstellungen konfrontiert, die uns ja ständig oder zumindest sehr oft als hetero markieren.
Auf jeden Fall. Also wenn es danach geht, dann habe ich jede Woche gefühlt, also gut, in Zeiten von Corona jetzt nicht, aber so, sobald ich in einen neuen Personenkreis trete, immer wieder eine Art Coming-out. Ich finde den Begriff Coming-out auch ehrlich gesagt nicht ganz so, fühle ich mich nicht ganz so wohl mit irgendwie, weil woraus komme ich? So, genau. Und häufig ist halt, und ich meine, das ist auch eine Realität. Queeren ist ja nicht so eine Selbstverständlichkeit in Familien und es kann auch wesentlich schwieriger sein als mein, okay, ich bereite mich darauf vor, ich erzähle das meiner Familie, wenn wir official sind, so, und dann sind sie mir einfach zuvorgekommen, sondern es ist ein, okay, kann ich weiterhin eine Beziehung zu den Leuten führen, wenn ich mein wahres Ich zeige?
Ja. Ja, voll gut, dass das bei dir nicht so war. Und jetzt interessiert mich aber so bezogen auf andere Kontexte. Du meintest, du hast dann gefühlt jede Woche ein Coming-out. Wie machst du das, wenn du in neue Kontexte kommst, in denen sozusagen du noch nicht positioniert bist als queer, dass du entscheidest, ob und wann und wie du dich als queer positionierst?
Mhm. Tatsächlich muss ich sagen, dadurch, dass ich diesen Rückhalt schon immer hatte und das eine gewisse Normalität in meinem Leben eh schon hatte, so bevor ich mich selbst positioniert habe oder bevor mein Leben passiert ist, wie es passiert ist, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Dementsprechend hatte ich selten das Gefühl, mich da verstecken zu müssen oder zurückhalten zu müssen. Also natürlich bin ich auch in Situationen gewesen und ich glaube, das kennen sehr viele queere Menschen, wahrscheinlich die meisten, dass man sich trotzdem manchmal unwohl fühlt oder in unangenehme Situationen kommt. Aber genau, ich bin da sehr offen mit. Und wenn ich in neuen Kontexten bin, dann, also ich meine, man gibt ja eh nicht immer 1000 Sachen von sich direkt preis, so. Also ich komme jetzt nicht rein und sage so, hallo, ich habe Sex mit Leuten und die sind so und so. Also ich glaube, das macht niemand. Niemand, den ich kenne. Aber genau, dementsprechend, gut, was wäre so eine Beispielsituation? Ich komme irgendwo hin und unterhalte mich mit Leuten. Wenn, ich glaube einfach, wenn Sex oder allgemein Sexualität nicht Thema ist, dann rede ich da gar nicht erst drüber, weil, also, warum sollte ich von meinem Sexleben random erzählen, sozusagen? Außer ich merke, jemand ist extrem queerfeindlich oder ähnliches und ich kontere oder sowas und positioniere mich in dem Moment oder was auch immer, sehe ich da nicht die Notwendigkeit, es überhaupt zu erwähnen.
Alles klar.
Ja, wo du eben meintest, dass dir die Frage auch häufig gestellt wird. Hattest du ein Coming-out?
Nee, ich hatte keins. Also einfach, weil ich dieses Konzept für mich gar nicht gut finde. Mhm. Bei mir war es so, dass ich schon immer wusste, dass ich queer bin. Also ich konnte das früher natürlich noch nicht in diesen Begriff fassen, Queerness. Den habe ich erst irgendwann als Teenagerin gelernt. Aber ich wusste schon immer, dass ich auf verschiedene Menschen stehe, unabhängig von ihrem Geschlecht. Und für mich war das auch immer Normalität. Und ich hatte nie das Bedürfnis danach, irgendwie mal so eine Art Cut zu machen und an Leute heranzutreten und zu sagen, und übrigens, ich bin.
Ja.
Sondern weil es für mich einfach immer so eine Normalität war, habe ich einfach immer erwartet, dass Menschen halt nicht denken, dass ich hetero bin. Das erwarte ich immer noch und gehe einfach offen damit um und erwähne dann halt zum Beispiel oft im Nebensatz irgendwie zum Beispiel, dass ich mit meiner Partnerin zusammenwohne oder dass Person XY, mit der ich was hatte und der Name lässt dann Bezüge dazu erscheinen, dass ich queer bin und so weiter und so fort. Also so kommt das dann oft einfach zur Sprache.
Mhm.
Aber ich mag diese Vorstellung nicht von Coming Out.
Mhm.
Und was mich irgendwie auch voll stört an dieser Frage, die ich oft höre, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich als Person of Color oft diese Frage höre mit so einem Gedanken von, und ab dann hattest du wahrscheinlich keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern, oder? Also so ganz viele Vorstellungen damit verknüpft sind, wie es ein Coming-out für Person of Color gibt und dann auch so eine Neugier ist, wurdest du von deinen Eltern verstoßen, wissen die, dass du queer bist und so weiter und so fort. Das finde ich sehr diskriminierend und ja. Konnte mich dann nie wiederfinden. Also weder in solchen Gesprächen noch in solchen Praktiken von Coming Out. Bei mir ist es aber auf jeden Fall so, dass ich mir sehr genau überlege, wo ich mich als queer positioniere in so Kontexten, in denen ich keine persönlichen Bindungen habe. Also bei meinen FreundInnen, wie gesagt, bleibt das alles nebenbei und ich gehe davon aus, dass sie mich einfach nicht als hetero lesen.
Mhm.
Aber zum Beispiel in Arbeitskontexten positioniere ich mich nicht immer. Oder auch, wenn queerfeindliche Gewalt passiert, gucke ich auch, dass auch wenn ich etwas kontere, ich mich nicht immer positioniere, weil ich dann manchmal auch nicht die Gewalt persönlich abbekommen möchte. Ja, genau. Und da bin ich auf jeden Fall sehr bedacht.
Ja, verständlich. Da habe ich auch schon die ein oder andere Situation am Arbeitsplatz gehabt, in der ich mich dann meistens positioniert habe, was die Situation auf jeden Fall nicht besser gemacht hat. Also ich meine, so mein Gefühl, dass ich mich in dem Moment, ich würde mal sagen, so stark gefühlt habe und so war, nee, es geht einfach nicht klar so und du redest hier die ganze Zeit so über Leute. Ich habe die ganze Zeit gekontert, ohne mich zu positionieren und jetzt sage ich dir ins Gesicht, wenn du noch einmal sagst, du chillst nicht mit Leuten, die so, wir chillen auch gerade. Gut, das waren dann Arbeitsmomente, aber man hat eventuell schon mit den Personen irgendwie was zu tun gehabt privat. Dann positioniere ich mich und dann finde ich den Blick der Leute auch immer ziemlich witzig, wenn sie so sind, so okay, fuck,
ja,
okay. Was ist passiert?
Stimmt, das ist witzig, weil das ist dann so ein Blick von, ups, ich wurde ertappt.
Ja, voll.
Und gleichzeitig finde ich diesen Moment dann auch so eklig, wenn man weiß, okay, und ab jetzt hat sich das Bild von mir bei der Person geändert.
Direkt, direkt. Also ich meine, gut, das Bild der Person hat sich ja auch spätestens in dem Moment bei mir geändert.
Ja.
Ich will eh nichts mit den Leuten zu tun haben, also können sie gerne auch von mir denken, was sie wollen, sozusagen in dem Moment.
Ja, es ist jetzt so ein bisschen auch in der Nähe von dem Thema, über das wir jetzt gerade gesprochen haben.
Mhm.
Aber mich würde interessieren, wenn du das erste Mal gemerkt hast, dass irgendwie deine Queerness auch als Person of Color von der Norm abweicht.
Das ist eine spannende Frage. Da müsste ich eigentlich mal nachdenken, wann ich das gemerkt habe. Also, wie gesagt, war Queerness in meinem gesamten Leben schon, also gehörte schon zur Normalität irgendwie dazu. Meine Eltern sind sehr offen mit dem Thema Queerness umgegangen. Ich habe den Begriff queer auch erst später kennengelernt, aber trotzdem waren meine Eltern mit uns, ich meine damit mich und meine Geschwister, in queeren Kontexten. Also beispielsweise waren wir ab und zu beim CSD gemeinsam. Meine Eltern hatten queere Freunde, die Freunde einfach waren. So, die wurden jetzt auch nicht immer betitelt als queere Leute, aber genau. Auf jeden Fall gab es da diese Normalität schon. Auf der anderen Seite war es trotzdem immer irgendwie so ein Ding, dass es normal war, aber so sehr darüber geredet wurde, dass es normal ist, dass es schon wieder unnormal war, weil über Heterosein wurde nie so häufig gesprochen. Dementsprechend war es dann ja, also kam trotzdem das Gefühl von etwas anderes rüber. Und es war schon irgendwie ein befremdliches Gefühl, dann auch andere Leute zu sehen, die queer sind, offen queer auf der Straße sind, so. Ich erinnere mich an Situationen, wo ich Leute dann als Kind auch beobachtet habe, weil es für mich dann doch irgendwie anders war, sage ich jetzt einfach mal so. Oder beziehungsweise, weil ich doch Fragen hatte, die dann doch noch nicht geklärt wurden. Und in dem Moment, als ich dann sozusagen für mich selbst gemerkt habe, okay, ich bin nicht hetero, hat sich dann auch rauskristallisiert für mich, so die ganzen Dinge, die damit sozusagen einhergehen, wie man auf Leute zugeht, was für Leute man trifft, sich selber finden, sozusagen einfach mal abgesehen von dem, was einem von außen die ganze Zeit gesagt wird, zu gucken, okay, was ist das, was ich möchte oder was ich mag oder was auch immer. In diesem ganzen Findungsprozess merkt man dann auch diese Abweichungen sozusagen und auch die Schwierigkeiten, die damit halt einherkommen. Wie war es denn bei dir?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich relativ schnell gemerkt habe, dass es etwas Normabweichendes ist, sowohl auf Color zu sein als auch queer zu sein. Also auf Color zu sein, sehr früh schon als Kind, in so Warnungen von meinen Eltern, wenn wir auf der Straße unterwegs waren, von, hey, Achtung, da sind Nazis, pass jetzt kurz auf, wir müssen leise sein und schnell vorbeigehen oder so. Und im Kontext auf Queerness auf jeden Fall auch so. Dass ich schon als Kind sehr viel mitbekommen habe, dass anders über queere Menschen gesprochen wurde als über nicht-queere Menschen. Also dass so Queersein immer extra benannt wurde
Ja, genau.
und dass so diese Abweichung markiert hat. Und das konnte ich natürlich auch als Kind nicht richtig in Worte fassen. Aber da habe ich schon dieses Gefühl dafür bekommen mit, da ist irgendetwas los. Und es gibt aber eine Situation, die für mich sehr, sehr interessant war, die mir nochmal sehr deutlich gemacht hat, wie krass es auch für meine Lebensrealität ein Unterschied ist, ob ich als queer gelesen werde oder nicht. Und zwar war es bei mir so, dass ich sehr viele Jahre mit Cis-Männern in romantischen Beziehungen war. Und wenn ich mit denen unterwegs war, dann halt auch immer als hetero gelesen wurde. Und ich dann vor 2 Jahren das erste Mal in eine queere Beziehung gekommen bin und auch dann mit meiner Partnerin viel unterwegs war. Und ich bin es gewohnt, als Person of Color, wenn ich zum Beispiel alleine unterwegs bin, allgemein viel angeguckt zu werden von weißen Menschen in der Bahn oder auch auf der Straße.
Classy.
Und da auch so in Intersektion mit Klassismus auf jeden Fall, je nachdem, in welchen Kontexten ich mich aufhalte, manchmal in akademischen Kontexten, manchmal in so sehr gutbürgerlichen Stadtteilen, habe ich auch das Gefühl, dass Menschen mir ansehen, dass ich Arbeiterinnenkind bin und mich dann auch irgendwie angucken. Und diese Blickregime, an die habe ich mich schon ganz gut gewöhnt mit den Jahren. Und als ich dann aber das erste Mal mit meiner Partnerin unterwegs war, und auch als queer gelesen wurde, weil wir irgendwie Händchen gehalten haben und uns geküsst haben, war ich erstmal total irritiert, wie krass wir angestarrt wurden und dachte die ersten Mal immer, dass irgendwas falsch ist, dass ich, keine Ahnung, irgendwie noch meinen Zopf von aus dem Bett noch irgendwie auf dem Kopf habe und meine Haare nicht gemacht habe oder irgendwas im Gesicht habe oder irgendwas an meinen Klamotten nicht stimmt, weil ich das Starren so krass fand. Und es hat auf jeden Fall Wochen gedauert, bis ich mir sicher war, dass nichts an meinem Äußeren merkwürdig ist und anders als sonst, sondern dass es wirklich der Fakt ist, dass ich jetzt als Queer of Color gelesen werde. Und das war ziemlich krass und es hat jetzt sehr lange gedauert, mich daran zu gewöhnen, wie viel mehr das wirklich nochmal ist. Auch das Angestarrt werden und auch das feindliche Angestarrt werden von sehr vielen Menschen. Und das ist auch nochmal anders als die Erfahrungen, die weiße queere Personen mir erzählen. Also selbst wenn die als queer gelesen werden, weil die zum Beispiel mit PartnerInnen unterwegs sind. Und da geht es aber auch alles um Cis-Personen, mit denen ich dann in diesem Kontext gesprochen habe. Trans-Personen machen dann nochmal auch andere Erfahrungen von Blickregimen, aber die queeren weißen Cis-Personen, mit denen ich gesprochen habe, machen nicht so krasse Erfahrungen von angestarrt werden. Und ich glaube, dass das halt was damit zu tun hat, dass wenn Menschen ein Paar sehen von zwei queeren Women of Color, dass da halt eben auch sehr oft eine Verwirrung mit drin ist von, wie geht das denn gleichzeitig? Also die sind of Color und die sind aber irgendwie auch queer, aber das passt doch nicht, weil eigentlich sind die doch alle voll homophob. Also so solche verwirrenden Blicke sehe ich auch manchmal. Genau, und das war aber für mich sehr interessant, weil ich zu dem Zeitpunkt schon ganz viele Auseinandersetzungen hatte mit Queerfeindlichkeit und Rassismus und deswegen das ganz gut analysieren konnte, aber es noch nie so gefühlt habe, ganz konkret.
Total. Ich erinnere mich auch auf jeden Fall daran, wo du gerade von Blicken und Negativbenennungen sozusagen gesprochen hast. Wenn ich das jetzt mal so von meiner Dating-Erfahrung oder meiner Kindheitserfahrung wegnehme, oder beziehungsweise es ist auch eine Kindheitserfahrung. In der Schule habe ich auch erlebt, dass Leute das negativ betitelt haben, indem sie mich beispielsweise als Lesbe bezeichnet haben, aber das halt nicht einfach als Positionierung, was meine aktuelle Positionierung ist, sondern halt als Beleidigung. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich, wie gesagt, gut, okay, und habe auch gekontert mit und wenn, so. Aber trotzdem wurde es ja negativ behaftet. Also ich habe trotzdem gemerkt, okay, die versuchen gerade irgendwas Schlechtes mit mir zu machen. Und es hat mich auch getroffen. Nicht im Sinne von, oh mein Gott, die denken, ich bin lesbisch, sondern einfach, es war eine Beleidigung, so, ne? Und genau, da musste ich auch gerade nochmal dran denken.
Ja, und weißt du, woran ich auch gerade denken muss, ist, dass es aber auch bestimmte Positionierungen gibt, auch in Queerness of Color, die mehr von der Norm abweichen und andere, die weniger davon abweichen. Also es gibt ja zum Beispiel auch schon Bilder von queeren Cis-Frauen, die gesellschaftlich eher akzeptiert sind, nämlich zum Beispiel queere Cis-Frauen, die sich eher feminin geben.
Ja.
Während zum Beispiel queere Cis-Frauen oder auch queere Menschen, die nicht cis sind, nochmal ganz anders auch mit Aggressivität begegnet wird.
Auf jeden Fall.
Also alle Menschen, die es sozusagen wagen, die Genderbinarität irgendwie durch ihr Auftreten ins Wanken zu bringen, da wird sozusagen so sehr klar, wie weit diese Personen als nicht der Norm entsprechend abgegrenzt werden, dass es auf jeden Fall nochmal eine Hierarchisierung da gibt.
Auf jeden Fall. Hast du dich schon mal breitbeinig neben den Cis-Typen in die Bahn gesetzt und hast deine Beine nicht zusammen gemacht, wenn er deins weggeschubst hat mit seinem, weil er breiter sitzen musste, als alle Stühle sind? Auf jeden Fall. Ich weiß komplett, was du meinst. Habibti, ich stelle die nächste Frage in unserem Interview. Wo siehst du Unterschiede im Daten von Personen mit unterschiedlichen Positionierungen?
Okay, also das ist eine gute Frage. Ich finde, also jetzt, ich würde mich jetzt einmal zuerst auf die Unterschiede konzentrieren, die ich in der Beziehung selbst erlebe und nicht bezüglich der Zuschreibungen von außen, weil natürlich sind die Unterschiede darin zu erkennen, was ich jetzt zum Beispiel in der Frage davor beschrieben habe von, mit wem kann ich mich sicher bewegen, mit wem kann ich unterwegs sein und wir werden die ganze Zeit angestarrt, so das ist ein Thema für sich. Und wenn ich jetzt aber nur davon rede, wo ich so die Unterschiede sehe, kommt es für mich, ich glaube, sehr darauf an, nicht nur wie die Menschen positioniert sind, sondern auch inwiefern sie sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich gehe zum Beispiel davon aus, in Bezug auf Rassismus, dass Rassismus ein Strukturelement ist, das grundlegend in der Gesellschaft verankert ist und deswegen auch in der Sozialisation aller Menschen, die in Deutschland aufwachsen, verankert ist. Und das ist sowohl in unseren Sozialisationen so, aber auch in der Sozialisation von weiß positionierten Menschen. Nun ist es so, dass weiß positionierte Menschen auch noch vom rassistischen System privilegiert werden, was häufig dazu führt, dass diese Privilegien auch aufrechterhalten werden durch verschiedene Verhaltensweisen. Und was das aber auch bedeutet, diese Perspektive, mit der ich an Rassismus herantrete, ist, dass wir alle rassistisch sozialisiert wurden. Das bedeutet, dass wir immer auf irgendeine Art und Weise Rassismus reproduzieren werden, auch wenn wir es nicht wollen. Und das führt aber dazu, dass ich davon ausgehen muss, dass wenn ich mit einer weißen Person in einer romantischen Beziehung bin oder eine weiße Person date, dass ich irgendwie in einem bestimmten Zeitpunkt Rassismuserfahrungen auch mit ihr machen werde.
Ja.
Die mache ich auch mit Personen of Color. Sowohl, dass ich mitbekomme, wie Personen of Color, die ich date, Rassismus reproduzieren gegenüber anderen Menschen of Color, aber auch ganz konkret gegenüber mir oder gegenüber Personen, zu deren sozialer Gruppe ich mich auch selber zähle.
Ja.
Aber bei weißen Personen ist es noch einmal ein anderes Machtgefälle, von dem aus wir uns begegnen. Und gleichzeitig finde ich es da sehr wichtig, auch für mich zu wissen, dass es mir weniger um die Positionierung geht, als darum, inwiefern Menschen sich mit Rassismus dann auseinandersetzen. Also zum Beispiel mit weißen Freundinnen von mir, mit denen ich auch Rassismuserfahrungen mache, beziehungsweise mitbekomme, wie sie Rassismus reproduzieren. Da ist für mich total wichtig, dass ich weiß, dass das Menschen sind, denen ich Kritik sagen kann, die dann zuhören und die das wirklich mitnehmen auch für sich.
Auf jeden Fall, ja.
Und wo die Kritik jetzt nicht total mindblowing ist, sondern vielleicht auch eh etwas, an dem sie schon arbeiten. Beziehungsweise nicht nur vielleicht, bei meinen Freundinnen ist das so, dass sie daran arbeiten.
Ja.
Und das ist für mich sehr wichtig. Aber eine lange Zeit war es so, dass ich dachte, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch einmal mir vorstellen könnte, eine weiße Person zu daten. Und ich muss auch sagen, dass ich aktuell eher nicht weiße Menschen date. Also jetzt zum Beispiel so bei Apps und so, dann halt nicht ein Like gebe, sondern eher wegswipe.
Ja.
Auch einfach mit dieser Perspektive von, ich muss davon ausgehen, dass es nur ganz, ganz, ganz wenige weiße Personen gibt, die rassismuskritisch positioniert sind.
Ja.
Und das bringt dann halt sehr viel Gewalt mit sich im Dating. Und das sind auch die Erfahrungen, die ich tatsächlich gemacht habe, die anders sind, als wenn ich Personen of Color date, wo dann halt nicht direkt die Frage kommt, wo kommst du her oder oh, du bist, siehst ja voll orientalisch aus oder was auch immer. Und bei weißen Personen kam das halt meistens. Und das ist sehr, sehr nervig. Und in Bezug auf Queerness ist für mich, ja, es ist tatsächlich ähnlich wie in Bezug auf Rassismus, dass ich das Gefühl habe, wenn ich nicht queere Personen date, sind dann halt Cis-Männer, dass ich dann halt Erfahrungen mit Queerfeindlichkeit mache.
Ja.
So oder so, weil eben auch Queerfeindlichkeit ein Strukturelement der deutschen Gesellschaft ist und auch ein Teil jeder Sozialisation von allen Menschen. Genau, deswegen dann auch von allen Personen, egal ob sie queer sind oder nicht. Und dadurch aber auch mit von den Menschen, die ich gedatet habe. Und das hat sich dann zum Beispiel in so Sachen gezeigt, wie meine Queerness mitdenken oder nicht. Oder wenn ich offene Beziehungen hatte, die Frage dann, ob Beziehungen oder irgendwie so Dating-Erfahrungen, die ich mit queeren Menschen gemacht habe, von der Person, dem Cis-Mann, mit dem ich dann was hatte, zum Beispiel ernst genommen wurden oder nicht.
Ja.
Das sind dann so Momente von Queerfeindlichkeit, die ich erfahren habe. Und diese Erfahrung mache ich nicht mit einer anderen queeren Person. Und ich glaube, dass das ein Unterschied ist zu Rassismus, weil auch wenn ich mit anderen Personen of Color, die ich date, Rassismuserfahrungen mache oder deren Rassismus mitbekomme, habe ich das Gefühl, das jetzt nicht gemacht zu haben bei queeren Personen, die ich gedatet habe. Irgendwie so zum Beispiel internalisierte Bi-Feindlichkeit oder so, damit Erfahrungen gemacht zu haben von anderen Menschen, die auch als Bi positioniert sind zum Beispiel, die ich gedatet habe. Und das ist ein Unterschied. Also einfach diese andere Machtkonstellation in einer Beziehung und die teilweise milderen Diskriminierungserfahrungen, die es gibt, teilweise auch, dass mir mehr zugehört wird, wenn ich dann Kritik äußere in Bezug auf Diskriminierung. Das macht sehr viel aus, finde ich. Und ich finde es aber auch, es ist ein Unterschied, ob ich mit Menschen was habe, die ähnliche Lebenserfahrungen machen wie ich und denen ich meine Lebensrealität nicht so erklären muss.
Absolut.
Und das ist total schön, manchmal so dieses Verständnis mit wenig Worten, das es dann gibt. Und aber auch so dieses, dass ich nicht um die Anerkennung meiner Lebensrealität streiten muss. Was ja auch oft vorkommt, allgemein bei Menschen, die unterschiedlich positioniert sind. Vor allem, wenn die Menschen, die in einer privilegierten Positionierung sind, das nicht viel reflektieren. Dann werden ja auch oft Erfahrungen abgesprochen. Ist das wirklich so schlimm? Hey, bist du dir sicher, dass das so regelmäßig passiert? Egal, um welche Diskriminierungserfahrung es geht.
Ja.
Und da finde ich es total schön, mit Menschen was zu haben, denen es ähnlich geht wie mir. Und das nicht nur auf Queerness und Rassismuserfahrungen, auch in Bezug auf Armutserfahrungen und auf Color sein, finde ich es sehr herausfordernd, mit einer Person zusammen zu sein, was ich länger war, die in der Mittelschicht sozialisiert wurde und keine Armutserfahrung gemacht hat und das aber nicht reflektiert hat.
Ja.
Und dann so Normalitätserwartungen waren da dann halt eher das, wo ich dann Diskriminierungserfahrungen gemacht habe, so in Bezug auf, was ist ein, in Anführungszeichen, normales Leben? So, was sind normale Tischmanieren? Was ist ein normales Gehalt? Und so weiter und so fort. Und mit sowas dann konfrontiert zu sein, ist auch anstrengend gewesen. Und auch da bin ich froh, mit anderen Menschen dann sein zu können, die auch Armutserfahrungen gemacht haben zum Beispiel.
Und da wahrscheinlich dann einfach dieses Verständnis zu erfahren. So.
Ja, genau. Nicht, dass ich mir das gewünscht hätte, dass sie diese Erfahrung machen, aber man kann
cool,
sich anders
du bist auch arm. Let's do this.
Wie ist das bei dir? Hast du da irgendwie auch so Unterschiede bemerkt?
Ja, habe ich auf jeden Fall. die Zeit, in der ich allgemein Leute date, ist sozusagen überwiegend von dem Queer-Dating geprägt. Aber ja, die Zeit, in der ich Erfahrungen damit gemacht habe, Cis-Männer zu daten, war auf jeden Fall auch anstrengend, sowohl sozusagen im Sinne von Off-Color sein und exotisiert werden, so. Nicht direkt, meistens durch mein White-Passing-Dasein, erst wenn ich mich dazu sozusagen entschieden habe, das preiszugeben, sage ich mal. Häufig aber auch so, also wenn Leute einen ansehen und der Anmachspruch dann schon ist so, yo, bist du, Punkt, 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 Punkt und so, nee. Und dann so rumgeraten wird.
Ja.
Genau, also in dem Sinne schon, aber das habe ich nicht nur mit Cis-Männern erlebt, auch mit Cis-Frauen. Selten tatsächlich mit People of Color im Dating, aber auch. Und bezogen aufs Queersein, anfangs habe ich auch noch Cis-Männer gedatet, beziehungsweise häufiger auch noch, aber so vom Ding her. Da war es auf jeden Fall auch eine Erfahrung, dieses nicht ernst genommen werden oder mit dabei sein wollen oder ähnliches. Also sich da so mit reinschleichen, mit so Sprüchen wie, ach so, ja, cool, hier, dies und jenes oder.
Ah, so eine Sexualisierung von lesbischer Sexualität.
Genau, nicht ja. So dieses, okay, hey, alles klar, du hast kein Interesse, schade, so. Bye oder was auch immer, sondern eher so ein geil, ist da noch Platz für mich, so
ja.
Oder du hattest noch nie einen richtigen Typen, bla bla bla, man kennt es. Genau da auf jeden Fall, also so ein nicht ernst genommen werden, aber auch diese Machtstrukturen, von denen du sprichst, so diese Rollen, die damit einhergehen, so also teilweise, die sich so einschleichen oder auch, also ich meine, ich habe auch liebevolle Beziehungen zu Cis-Männern gehabt, das will ich damit gar nicht abstreiten, aber auch darin mich dann wieder gefunden, wie ich mich in Rollen angepasst habe, die ich in meinem aktuellen Leben nicht so habe, aber auch in Rollen teilweise gedrängt wurde. Also es war eher ein ständiger Streit, also gar nicht im Sinne von, dass man sich die ganze Zeit gestritten hat, aber so ein Kampf gegeneinander irgendwie. Ich wurde sehr frei erzogen, so ich war nicht irgendwie die kleine Süße oder was auch immer und das wollte ich auch nicht werden. Dementsprechend, genau, gab es da Schwierigkeiten.
Ja, das kann ich auf jeden Fall total nachempfinden. Das empfinde ich nämlich genauso, diese Rollenzuschreibungen, die in eine Beziehung herangetragen werden, sind ganz anders in Heterobeziehungen als in queeren Beziehungen. Mhm. Und das sind zwar Zuschreibungen von außen, aber man hat die doch irgendwie internalisiert. Und ich finde es wirklich auch viel, viel schwieriger in Heterobeziehungen, auch wenn man das nicht möchte, dann nicht noch einmal reinzustolpern. Und deswegen kann ich diesen Kampf total verstehen, weil in Heterobeziehungen geht es ja ganz viel darum, wer ist dominant und wer ist nicht dominant, wer hört sozusagen auf wen. Und das ist ein Kampf um Macht.
Total. Und das Problem ist ja nicht, dass es sozusagen eine Person gibt, die meinetwegen dominanter ist, ohne das jetzt zwangsläufig mit Macht in der Beziehung gleichzustellen, so, sondern einfach als Persönlichkeit dominanter ist. Das ist ja nicht negativ, so, aber dieses Kämpfen um Macht, warum müssen wir Macht übereinander haben? Das verstehe ich in der Beziehung nicht. Ich verstehe nicht, wieso man nicht ein Team sein möchte, das zusammen durchzieht, in der beide Personen irgendwie, wie sagt man,
sich auf Augenhöhe begegnen.
Genau, so, und miteinander durchziehen. Das habe ich noch nie verstanden. Und so noch zu Queerfeindlichkeit, das habe ich auch schon in queeren Beziehungen erlebt tatsächlich. Also so dein Beispiel war Bifeindlichkeit, sehr häufig erlebt.
Ja, bei Leuten, die selbst nicht als bi positioniert sind, habe ich das auch schon sehr oft mitbekommen.
Ja. Das war mir wichtig nochmal zu erwähnen. So bei Leuten, die selber bi sind, selten. Also tatsächlich auch, aber ich glaube mehr aus einer Unsicherheit heraus im Sinne von Ich glaube aber auch, weil es häufig ein Problem ist, dass Leute, die nicht bi sind, das so ein bisschen, also natürlich nicht alle, aber viele, die mir so über den Weg gelaufen sind, das als eine Zwischenphase oder eine Neugierigkeit bezeichnet haben. So, und ich glaube, dass das ja da für viele Leute so ein bisschen Schwierigkeiten mit einhergebracht hat.
Ja, viele verinnerlichen das.
Ja, genau. Also Queerfeindlichkeit auch auf jeden Fall in queerer Community, aber andere und seltener auf jeden Fall. Ja. Okay, dann zur nächsten Frage. Und zwar, wie flirtest du in nicht explizit queeren Kontexten mit Leuten, beziehungsweise wie gehst du auf Leute zu, ohne sozusagen als einfach nette Person aufgestempelt zu werden, ohne jetzt vielleicht explizit zu erwähnen, dass du queer bist?
Ja, also ich mache das eigentlich auch unabhängig von der Positionierung der Person, an der ich Interesse habe, so dass ich einfach probiere, mein Flirting-Game rauszuhauen. Also halt so einfach anzuflirten tatsächlich
Ja.
und da relativ gleich unabhängig davon, wie die Person positioniert ist. So, keine Ahnung, wie man das halt so macht. Alle machen es ja unterschiedlich
Ja.
und ich mache dann sozusagen so, wie ich es immer mache. Wobei ich es schon manchmal so mache, dass ich so im Nebensatz sage, dass ich queer bin. Also es irgendwie so sage, meine Partnerin oder irgendwie sage, ah, diese Person, mit der ich was hatte und so weiter und so fort. Genau. Und dann sozusagen in der Antwort probiere manchmal rauszuhören, ob die andere Person sich auch als queer positioniert oder nicht. Aber ich bin der Meinung, dass es eigentlich voll gut möglich ist zu merken, ob eine Person Interesse hat, einfach an der Art und Weise, wie so Blicke auch sind oder so Körperhaltungen. Und probiere sonst, ja, einfach so ein bisschen subtil darauf zu achten und so weiter. Wie machst du das?
Ja, ganz kurz, mit der Frage war jetzt auch nicht im Sinne von, flirtest du anders mit queeren Leuten, sondern es ging so ein bisschen um diesen Moment der Frustration, den viele Leute mir gegenüber schon geäußert haben oder ich auch schon geäußert habe, dass man manchmal im Flirtversuch mit Leuten in so eine Situation kommt von, die Person denkt einfach, ich bin nett, so, und versuche eine Freundschaft aufzubauen.
Und du meinst, die Person ist selber auch queer?
Die Person, die das Flirtgame startet,
Nee, die Person, die du anflirtest.
von der Person wussten die Leute es meistens nicht.
Ah, okay, das meinst du. Ja, klar gibt es Leute, die irgendwie hetero sind und das ist dann sad. Aber das ist dann so, da kann man nichts
Du
machen.
sagst einfach Game starten und gucken, was passiert.
Ja, und also so ist ja auch schön, wenn sich eine Freundinnenschaft daraus entwickelt.
Natürlich.
So, aber nee, sonst hatte ich die Erfahrung nie gemacht. Eigentlich habe ich hab zum Glück immer nur positive Erfahrungen gemacht mit sowas.
Das ist gut. Ja, meine Erfahrung, ich muss dazu sagen, mein Flirt-Game ist nicht so strong. So, das ist leider ein Punkt. Also manche sagen ja, manche sagen nein, aber also so meine eigene Auffassung davon ist auf jeden Fall, könnte besser laufen. Ich bin da nicht so offensiv. Aber ja, also ich versuche auch sozusagen einfach zu sehen, wie läuft allgemein das Gespräch untereinander und erstmal natürlich einfach ein nettes Gespräch zu führen, weil also, keine Ahnung, ich komme jetzt nicht mit irgendwie, hat das wehgetan als du, ne? Oder so, du weißt, was ich meine,
Ja.
so klassischen schlechten Anmachsprüchen. Und schau dann, wie das Gespräch verläuft. Und entweder tatsächlich droppe ich auch zwischendrin Hints auf meine Queerness und guck, wie es läuft. Was man ja teilweise auch überhaupt startet, wenn man herausfinden möchte, ob die Person in einer Beziehung ist oder nicht. Das ist ja eine ähnliche Frage
True.
sozusagen. Das muss man ja auch erstmal rausfinden. Und ja, dann gucke ich einfach und hoffe, ehrlich gesagt. Ja, und häufig habe ich tatsächlich auch einfach Glück gehabt in meinem Leben und war in Freundeskreisen unter Leuten und das war eh klar, dass ich queer bin oder ich war in queeren Kontexten. Ja.
Ja, gut, dass wir beide immer Glück gehabt haben.
Ja, ich würde nicht sagen, immer Glück gehabt. Aber ja, hätte schlimmer sein können. Ich komme direkt zur nächsten Frage, Habibti.
Yes.
Was ist für dich daran empowernd, queer und of color zu sein? Oder queer of color zu sein.
Also, da denke ich einmal an das Thema, das wir heute schon angesprochen haben, diese Rollenerwartungen und Rollenverteilungen in Beziehungen. Und zwar ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich in einer queeren Beziehung bin, irgendwie ja schon einfach ein gewisses Abweichen von der Norm da ist. So auch von Normen in Bezug darauf, wie eine Beziehung auszusehen hat, weil die ja ganz eng daran geknüpft sind, wer die beiden Menschen sind, die in einer Beziehung sind, nämlich ein Cis-Mann und eine Cis-Frau. Und da ja auch ganz viele Erwartungen damit einhergehen von so Beziehungsbiografien von dann und dann müssen Kinder bekommen werden, dann und dann wird zusammengezogen, so etwas wie Heirat. Also all das sind ja so Themen und sehr normative Rollenerwartungen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Abweichung von der Norm aufgrund von Queerness so eine Öffnung damit reinbringt, aus diesen normativen Rollenerwartungen so ein bisschen rauszukommen. Und natürlich ist es schon so, dass auch queere Beziehungen eher anerkannt werden, die sich mehr an gesellschaftlichen Normen orientieren, zum Beispiel wenn sie geschlossen sind, wenn die Personen heiraten, wenn sie zusammenziehen, wenn irgendwann auch Kinder irgendwie bekommen werden. Aber das meine ich gar nicht, sondern ich meine einfach die Tatsache, dass das Wissen, das ich habe in einer queeren Beziehung, dass diese normative Erwartung eines Ablaufs einer Beziehung eh nicht irgendwie getroffen werden kann, mich total darin befreit, dann mehr zu definieren, wie will ich die Beziehung eigentlich führen, wenn ich sie nicht nach Normen leben möchte. Und das einfach einen ganz großen Freiraum erschafft, den ich finde, in Hetero-Beziehungen, dass der viel schwerer zu erkämpfen ist. Und dass es ja viel mehr Freiraum darin gibt, zu gucken, wie wollen wir miteinander leben? Welche Rollen wollen wir einnehmen? Wann wollen wir diese Rollen verändern, die wir zueinander haben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wollen wir überhaupt offen oder geschlossen sein? Das ist auch eine bestimmte Norm, die es da gibt in Bezug auf geschlossene Beziehungen. Was ist damit? Normen in Bezug auf Verantwortung, die man hat für Menschen. Wollen wir wirklich immer die einzige Person sein oder so die erste Person sein, an die wir uns wenden bei allem? Oder ist es uns wichtig, dass wir auch andere Menschen in unserem Leben haben, auf die wir irgendwie unsere engen Beziehungen verteilen? Also so, all so etwas
Ja, total.
sind Fragen, die sich dann bei mir mehr eröffnen und wo ich das Gefühl habe, dass da so ganz viel Kreativität ist und auch so viel Liebe und Solidarität in queeren Beziehungen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr empowernd, weil ich glaube, dass ich nicht glücklich werden würde in so einer sehr klassischen Hetero-Beziehung. Und auch im Off-Color-Sein, so in Kombination mit dem Queer-Sein, also dem Queer-Off-Color-Sein, finde ich, dass ja, da auch nochmal ein bestimmtes Marginalisiertsein mit drin ist, also ein bestimmtes Abweichen von einer Norm, das ich auch als einen Freiraum erkenne. Also das bringt natürlich viele Diskriminierungserfahrungen mit sich, aber abseits davon eben auch nochmal die Perspektive auf gesellschaftliche Strukturen, die kritisch ist und die hinterfragt, okay, will ich das überhaupt? Und dadurch ist es so eine Kombination, die ich sehr gerne mag, die es mir ermöglicht, ganz viele gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen in den Beziehungen, in denen ich mich bewege und darin entscheiden zu können, wie will ich sie führen. Ja.
Total.
Wie ist es bei dir? Hast du auch so Momente, wo du denkst, das ist so empowernd daran für dich, als queere Person of Color positioniert zu sein?
Ich kann tatsächlich bei sehr vielen Punkten von dir anknüpfen. Also vor allem, was so Heteronormativität angeht, habe ich auch das Gefühl, dass diese queere Beziehung, die halt nicht in den Büchern stand, die wir als Kind vorgesetzt bekommen haben oder die in den meisten Fällen so aus dem, was ich erlebt habe, nicht vorgelebt wurde, so, oder es da nicht so dieses spezifische Rollenbild gibt, so, wer verhält sich wie und was ist der Ablauf und wie auch immer, dass man da irgendwie, oder dass ich das Gefühl habe, da viel selbstbestimmter mit meinem Leben umgehen zu können. Also abgesehen von der Tatsache, dass man sozusagen sich eh schon dahin kämpfen musste, oder beziehungsweise ich mich schon dahin kämpfen musste, mich selber zu akzeptieren, zu schauen, wie ich in Situationen umgehe und akzeptiert werde, wie ich damit umgehe, wenn ich nicht akzeptiert werde und so weiter und so fort. Dann zu sehen, okay, wie möchte ich, dass mein Leben aussieht, so wenn dieser heteronormative Ablauf nicht der Ablauf ist, den auch ich als Kind als meine Zukunft angesehen habe, bei dem sich jetzt auf jeden Fall einiges geändert hat, so glücklicherweise auch. Also genau in dem Punkt sehe ich das auf jeden Fall, was du sagst auch. Und auch das Queer of Color Sein, jetzt meine Erfahrung damit spezifisch ist auch einfach, wenn ich in Räumen bin, die queer und of color sind oder halt einfach queer sind, finde ich da auch das Empowerment an sich so untereinander krass, weil ich meine, wir kommen alle mit anderen Diskriminierungserfahrungen in dem Raum, egal ob wir queer sind, egal ob wir of color sind oder ob wir queer of color oder was auch immer sind. So, es gibt ja sehr viele Diskriminierungsformen so. Aber an einem Ort zu sein, wo halt Leute mit Mehrfachdiskriminierung sind und sich gegenseitig so unterstützen, finde ich es auch einfach nice, da nochmal so einen ganz besonderen Halt zu haben und auch so ein irgendwie ein ganz anderes Verständnis von allem so und auch eine Offenheit. Und ich meine, queer sein sieht ja für jede Person anders aus. Es gibt ja auch Leute, die trotzdem einen heteronormativen Lifestyle führen wollen oder so diesen Ablauf von heiraten, Haus kaufen, Kind, was auch immer haben wollen. Da spricht ja auch gar nichts gegen so, aber trotzdem so die Möglichkeit und die Offenheit zu haben, das nicht als Normalität anzusehen, sondern als Möglichkeit.
Ja, du sagst vor das Stichwort Community, das würde ich auf jeden Fall auch als mega empowernd wahrnehmen. Und zwar, und das finde ich voll schön bei beiden Communities, also sowohl in Bezug auf Queerness als auch in Bezug auf Color sein und auch geteilte Communities, wo beide Positionierungen da sind, geht es auch oft um so das Hinterfragen von Schönheitsidealen zum Beispiel.
Ja.
Sowohl das Hinterfragen von Schönheitsidealen aus einer queeren Perspektive und zum Beispiel so zu gucken, was sind so Erwartungen an Körper, die in bestimmte Geschlechter hineinpassen müssen oder auch in bestimmte Schlankheitsideale hineinpassen müssen und wie können die hinterfragt werden? Wie wollen wir eigentlich unsere Schönheit leben und definieren, was wir schön finden? Und auch in ganz vielen Communities of Color hinterfragt wird, was ist eigentlich ein weißes Schönheitsideal und was sind aber die Sachen, die wir schön finden und wie sehen unsere Körper aus? Und durch Erfahrungen in beiden Communities, beziehungsweise in Communities, wo diese Intersektionalität von Queerness of Color vertreten ist, konnte ich ganz, ganz viel lernen über so die Dekonstruktion von Schönheitsidealen und andere Perspektiven auch auf mich und meine Schönheit und mein Schönheitsempfinden und die Schönheit von Menschen um mich herum. Und das ist unglaublich empowernd.
Absolut. Und ich habe auch abgesehen von diesem Punkt mit dieser Community, will ich nur einmal sagen, natürlich ist das ein super positiver Aspekt der ganzen Sache und es ist mega schön, diese Community zu haben oder sich auch aufzubauen. Das ist ja nicht so die Community und das ist dann ein Ort, wo alle hin können. Ne? Also, aber abgesehen davon ist natürlich diese Mehrfachdiskriminierung, der man ausgesetzt ist, natürlich auch ein absolut beschissenes Ding. So, ne? Also das will ich darin gar nicht runterreden. Natürlich, wir sprechen gerade über Empowerment und so, aber ja, die Frage ist so ein bisschen, wieso brauche ich spezielles Empowerment? Das ist so die Frage, die für mich da aufkommt und das wollte ich einfach nur nochmal so nebeneinander stellen. Es ist super schön, diese Community zu haben. Es ist super empowernd. Ich bin in einer sehr glücklichen Rolle meinerseits. So. Ich bin sehr aufgefangen. Ich habe ein starkes Umfeld. So. Niemand kann an mich ran, sage ich jetzt mal so. Aber genau, das musste ich auch aufbauen so und es ist auch nicht immer der Fall und vor allem dann häufig auch nur in so einer Community.
Ja, so ein bisschen eine Balance zwischen die Notwendigkeit von Communities auch als eine sehr gewaltvolle Realität anerkennen und gleichzeitig trotzdem auch eine Empowerment-Perspektive zu haben.
Ja, genau.
Ja, das ist ein Balanceakt.
Wir sind jetzt kurz vorm Ende der Show und bringen euch jetzt noch einmal unsere Empfehlungen.
Genau, einmal gibt es einen Blog, den wir euch gerne ans Herz legen wollen. Das ist der Young Migrants Blog. Der wird unter anderem von der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit organisiert. Und es ist ein Blog, wo ganz viele Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, so Einträge reinschreiben über ihr Leben, über Dinge, die sie im Alltag beschäftigen. Und einen neuen Beitrag gibt es da. Da geht es um Empowerment. Das heißt nämlich, Empowerment ist eine Überlebensstrategie. Den habe ich geschrieben und MC hat dazu ein Bild gemalt, was auch in dem Rahmen veröffentlicht wurde. Guckt euch das gerne an. Ihr könnt einfach bei Google eingeben Young Migrants Blog oder auch auf Instagram Young Migrants Blog raussuchen oder auch einfach noch dazu das Schlagwort Empowerment ist eine Überlebensstrategie.
Genau, finden könnt ihr das Bild zu dem Artikel, das ich gemalt habe, auch auf meiner Instagram-Seite. Iha de Unica heißt die oder ihr schaut euch einfach den Artikel an.
Ja, und als zweite Empfehlung haben wir einen Taz-Artikel, der heißt Was wächst auf Beton? Und der Artikel ist von Erika Zinger über die Erfahrung ihrer Familie als jüdische Kontingentflüchtlinge in Deutschland und geht es sehr viel um Diskriminierungserfahrungen, die sie gemacht haben und auch um politische Rahmenbedingungen, die die Migration nach Deutschland geprägt haben und auch viele Jahre, die sie dann in Deutschland verbracht haben. Und dieser Artikel eröffnet so ein Gegennarrativ zu dominanten Sichtweisen auf jüdische Kontingentflüchtlinge und auch macht so deutlich, wie schlecht die Behandlung dieser Personen war. Diese Diskriminierung wird aber sehr selten benannt, weil ja auch Deutschland sich damit probiert hat zu rühmen, dass wieder jüdische Menschen nach Deutschland ziehen, um so eine Selbstinszenierung als nicht mehr antisemitisch praktizieren zu können. Und deswegen sind diese Diskriminierungserfahrungen welche, die so viel verschwiegen werden, weshalb dieser Artikel besonders lesenswert ist.
Genau, und noch wollen wir euch mal wieder daran erinnern, dass diesmal am 14. Dezember der Release Monday stattfindet mit Alia. Schaltet da auf jeden Fall wieder ein, das ist hier auch im FSK. Finden tut ihr das Ganze auch unter releasemonday.mp3 auf Instagram. Da könnt ihr auch verfolgen, wann was stattfindet. Genau, uns findet ihr auch bei Instagram unter Alemannia by Night. Die Wörter sind mit Untenstrichen getrennt. Folgt uns gerne, guckt euch an, was wir machen und hört auf jeden Fall wieder rein. Das war's für heute.
Weiter geht's nächsten Monat mit einem ganz spannenden Talkthema, das wir noch nicht verraten werden.
Das stimmt. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß bei unserem spontanen Talkthemenwechsel. Und stay safe, nehmt euch nicht zu ernst.